Einen schönen guten Morgen. Wem ist aufgefallen heute Morgen, dass da irgendwie ein Vorhang nicht mehr hängt? Mal mit einer Hand aufheben? Doch, ich würde sagen, eigentlich praktisch allen. Das Coole finde ich an der Freien Christengemeinde Wetziken. Sie ist frei, um schnell gute Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, die GL, wo ich ja auch ein Teil davon darf sein, die machen wirklich einen coolen Job. Und jetzt haben wir halt wieder zwei Gottesdienste. Also freuen wir uns jetzt alle an zwei Gottesdienste. So einfach ist es eigentlich. Und danke vielmals Solo und Band. Ich finde, ihr habt die Freude in euch hinein. Und wenn ihr Worship macht, dann steckt ihr mich fast ein bisschen an. Und das ist voll okay so. Danke vielmals. Jetzt ist mir gar noch etwas in den Sinn gekommen. Ich habe nämlich noch etwas vergessen. Ich habe extra etwas von daheim mitgenommen. Etwas mega Teures und Kostbares. Den brauche ich auch noch. Und zwar passt das ein bisschen zum Thema. Heute ist das Thema salbungsvoll. Von der Kunst, Weihnachten zu feiern oder eine Suche nach dem Schönen. Und wir sind in der Predigtserie Weihnachten neu erleben. Also wenn wir Weihnachten auch neu erleben. Und ist ein teures Parfüm, das teuerste, das ich habe. Gut, so viel habe ich auch nicht. Aber es schmeckt fein. Es schmeckt wirklich fein. Und damit jetzt die, die in der ersten Reihe sind, auch ein bisschen zu dem Genuss kommen, ist jetzt schon fast ein bisschen verschwenderisch, he? Aber das gehört alles zu meiner Einleitung. Mach sogar noch einmal. Vielleicht so am Ende meiner Predigt kommt der Duft auch hinein an. Und die, die am Livestream sind, auch herzlich willkommen. Vielleicht nächstes Jahr haben ihr den Duft auch. Vermutlich nicht gerade in den nächsten Minuten. Hey, danke, Benni. Sehr flott von dir. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat denn das Parfüm eigentlich mit dieser Predigt zu tun? Wie kann man das so ein bisschen verbinden? Wie nach dem neuen Leben? Wenn ich vielleicht Parfüm benutze, haben die anderen ein neues Erlebnis von Weihnachten, weil es plötzlich fein schmeckt. Es hat aber auch noch andere Geschichten und die werden wir nachher so ein bisschen anschauen zusammen. Mein Name ist Roger Rechsteiner und ich bin der Jugendpastor von der Freikirche Gemeinde Wetziken. Wir haben letzte Woche vom Friedel Predigt gehört über die Frau am Brunnen, wie sie auf der Suche war und eigentlich eher ein schwieriges Leben hatte, hat gar keine einfache Geschichte. Und dann hat sie die Begegnung mit dem Jesus gehabt. Und relativ schnell hat die Frau erkannt, du bist der Christus. Du bist der Messias, der, wo wir schon so lange darauf wartet. Und die Menschen in dieser Zeit, die haben sehnsüchtig gewartet, bis der Messias endlich kommt. Und faszinierend ist, dass die Frau Jesus so schnell erkannt hat, wie wenig andere in der Bibel. Und sie hat gesagt, du bist der Christus. Und wenn wir jetzt das Wort oder wenn wir den Namen von Jesus ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, Jesus heisst Jeshua und bedeutet Jesus rettet oder in Jesus ist Rettung. Das wissen eigentlich viele. Jetzt ist die Frage, was bedeutet denn eigentlich Christus? Mein Name ist Rechsteiner, aber Christus ist nicht einfach ein Familienname. Weil Familiennamen hat es in dieser Zeit gar noch nicht gegeben. Die sind erst im 9. Jahrhundert so langsam entstanden. Also Christus ist nicht der Familienname. Aber für was steht denn Christus sonst? Es hat zum Beispiel Leute im Neuen Testament gegeben, denen hat man nach dem Ort von dem, wo sie gekommen sind, hat man sie benannt. Zum Beispiel Paulus von Tarsus. Der Paulus ist von Tarsus gekommen. Oder Jesus von Nazareth. Jesus ist in Nazareth aufgewachsen. Ist bei Christus aber nicht der Fall. Dann hat es noch gegeben, dass man gesagt hat, man nimmt einen Beruf. Matthäus, der Zöllner. Christus ist aber auch nicht wirklich ein Beruf, habe ich sagen. Ich habe mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich Christus? Christus ist ein Titel. Und jetzt meine Frage so ein bisschen da in die Runde. Wer von euch weiss, was Christus auf Deutsch bedeutet? Es kommt nämlich aus dem Griechischen. Dann dürft ihr das jetzt einfach so reinschreien. Jawohl, der Walter Kast, einen Applaus für den Walter. Am liebsten würde ich jetzt dich gerade einmal einsprühen als Belohnung. Ich weiss aber nicht, ob deine Frau das gern hat. Bei mir ist es einmal immer so, wenn ich in meinem Badzimmer stehe und ein Spritz von dem Parfüm antue, ist das der Moment, wo meine Frau fast eine Hechtrolle aus dem Badzimmer macht, weil sie ja nicht nach dem möchte schmecken. Ich finde immer, es gibt Schlimmeres, als wenn man nach dem schmeckt. Aber sie ist da irgendwie anderer Meinung oder will unbedingt nicht nach Mann schmecken. Naja, ich finde einfach, es schmeckt fein. Aber das ist eine andere Geschichte. Richtig, Christus heisst der Gesalbte. Und kommt aus dem Griechischen. Messias heisst übrigens genau das Gleiche aus dem Hebräischen. Also Messias ist auch der Gesalbte. Und wenn die Leute gesagt haben, wir warten auf den Messias, haben sie ja nicht einfach auf einen Gesalbten gewartet, sondern sie haben genau gewusst, das ist Jesus Christus. Das ist der, der uns retten wird. Das ist er, der unsere Not sieht, unsere Fehler sieht und er wird uns befreien. Und sie haben alle sich gefreut und auf den Jesus Christus eben gewartet. Und Jesus Christus, das ist übrigens das kürzeste Glaubensbekenntnis, weil es heisst, in Jesus ist Rettung. Durch Jesus werden wir gerettet und er ist der Gesalbte, der Messias. Also das kürzeste Glaubensbekenntnis, das kürzeste Evangelium und das kürzeste Gebet. Krass, he? Also der Name hat es recht in sich und es steckt eine enorme Power in dem Namen Jesus Christus. Und ich darf jetzt gerne mal aufstehen. Wir machen eine kleine Auflockerungsübung als Gebet mit Jesus Christus. Ich habe mal einen Spiritualitätskurs teilgenommen und dort habe ich das auch lernen. Und dort habe ich es wirklich lernen und erst später habe ich gemerkt, wie cool das ist. Und er hat es so vorgestellt, beim Einschnaufen sagt man wie Jesus und beim Ausschnaufen Christus. Und jetzt sind wir das gerade miteinander mal ein bisschen üben. Die einen finden es vielleicht ein bisschen blöd, habe ich ja dazu mal auch gedacht. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, das ist eigentlich etwas unglaublich Schlaues. Also, ihr dürft es gerne mit mir mitmachen. Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus. Ist ein Gebet, das ich als extrem powerful erlebe. Da würde ich Platz nehmen. Hey, wie gut, dass ihr mitmacht. Manchmal habe ich Momente in meinem Leben, wo ich in mein Bett hineinliege und ich bin völlig unruhig. Ich merke, wie irgendwie meine Seele unruhig ist oder wie es schafft in meinem Kopf und ich bin wie nicht müde und kann schlafen. Und dann mache ich das. Ich mache es aber nicht laut, sonst hat meine Frau wiederum Mühe, sondern ich mache es in Gedanken. Und denke mir immer wieder, Jesus Christus. Jesus Christus. Und bin jedes Mal erstaunt, wie ein Frieden in mein Herz hineinkommt. Einfach, dass ich den Namen von Jesus Christus sage. Und da steckt wirklich unglaublich viel in dem hinein. Und Jesus ist ja, er ist ja vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen. Und nächste Woche feiern wir ja schon Weihnachten. Und wir feiern ja nicht einfach einen Gedenktag an Jesus, sondern wir feiern, dass der Sohn von Gott auf die Erde gekommen ist. Und er war die Antwort auf unsere Schuld, auf unser Problem. Und hat das dann nachher aus der Welt geschaffen. Und das feiern wir. Und darum finde ich Weihnachten auch so etwas Cooles, weil wir die neue Zeit, die angebrochen ist, dank Jesus, dürfen feiern und ins Zentrum rücken. Und darum ist Weihnachten so wichtig. Und jetzt kommt ein bisschen die nächste Frage, die ich habe. Wer hat denn eigentlich Jesus zum Christus gemacht? Wer hat Jesus gesalbt? Das müsste ja fast noch eine höhere Person sein, weil oftmals haben bereits höher angesehene Leute im Dienst nachher andere wieder gesalbt. Aber das war bei Jesus ja irgendwie nicht der Fall. Ich nehme euch mit in eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 3. Ich darf das gerne in eurer Bibel aufschlagen. Und wir wollen das jetzt ein bisschen nacherleben, wie das Jesus zu seinem Titel Christus gekommen ist. Und ich nehme euch mit in die Geschichte. Ich versuche es auch ein bisschen besser zu beschreiben oder euch in die Geschichte hineinzusetzen. Aber ich lese euch zum Start das mal vor. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Das ist mal der Vers 3. Ich sehe auf der Leinwand, ich habe die eine Sache so ein bisschen markiert. Das sind die Sachen, wo ich noch ein bisschen mehr dazu sagen will, damit wir ein grösseres Bild und ein bisschen mehr in die Tiefe reinkommen, was sich so ein Geschichte dahinter abgespielt hat. Das Erste ist, Jesus war in Bethanien gewesen. Bethanien heisst Haus der Armen. Also es war ein Dorf gewesen, in der Nähe vom Ölberg mit sehr vielen armen Leuten. Und dort hatte es das Haus von Simon gehabt, des Aussätzigen. Und schon das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selber, weil ein Aussätziger war erstens nicht mehr in seinem Haus und erst recht nicht mit anderen Leuten zusammen. Wenn wir uns ein an die Zeit mit Corona erinnern, Isolation ist so ein Begriff, den wir alle bestens kennen mittlerweile. Und wenn ein Mensch Aussatz hatte in dieser Zeit, dann ist der in die Isolation gegangen. Der ist weggeschickt worden an ein anderes Ort und ist dort alleine gsi mit anderen Leuten, die auch Aussatz haben. Und der war nicht für 10 Tage Isolation und nachher konnte er wieder zurückkommen, sondern der war dort und er wusste, das ist eigentlich das Ende von meinem Leben. Mega krass, wenn man sich das vorstellt. Und jetzt heisst es aber da in dieser Geschichte, dass Jesus im Haus von Simon vom Aussätzigen war. Wie geht denn das? Es geht, weil es auch da wieder eine Geschichte dahinter hat. Simon, der einen Aussatz hatte, hatte eine Begegnung mit Jesus. Und Jesus, weil er einfach mächtig ist, weil er so eine Autorität hat, hat er den Simon geheilt von dem Aussatz. Und die beiden haben sich nachher angefreundet. Und immer wieder kommt vor, dass Jesus im Haus von Simon war für eine Mahlzeit oder für sonst etwas. Also es hat sich eine wahre Freundschaft daraus entwickelt und darum ist es auch gegangen, dass Jesus im Haus von Simon war. Ist für ihn jetzt nicht etwas mega Außergewöhnliches. Und sie sind zusammen am Tisch gehockt und ich vermute, sie haben gegessen miteinander. Und jetzt versuche ich euch in die Geschichte hineinzufädeln. Stellt euch vor, ihr seid zu dieser Zeit auch an dem Tisch. Wir haben gehört, dass der Simon Aussatz hatte, ist jetzt plötzlich geheilt worden. Und jetzt hocken ihr alle dort um einen runden Tisch und essen zu Nacht. Einfach als Beispiel. Sind dann zu Nacht essen, hat etwas Feines, ihr habt Hunger und fangen da essen. Und jetzt kommt eine weitere Person in die Geschichte rein, das ist eine Frau. Man weiss den Namen nicht, man weiss ihren Hintergrund nicht, ihre Geschichte nicht, man weiss relativ wenig über sie. Man weiss auch nur das, was da in diesem Vers geschrieben ist. Und die Frau, die hat so ein Gefäß gehabt. Sie hat dann geklopft, sie ist einfach reingekommen, auf den Tisch zugestürzt, hat ein grosses Tongefäß gehabt. Mein Beispiel wird dann dem nicht wirklich gerecht. Hat ein Tongefäß gehabt, zielstrebig, hat es auf den Boden geknallt, sodass es zerbrochen worden ist, hat der Inhalt, das ist ganz teures und wertvolles Öl gewesen, ein Salböl, hat sie genommen und alles über den Jesus hineingelehrt. Sonst, wenn man ja das Wort Salbe hört, dann stellt man das so sinnlich, so, schon fast ein bisschen romantisch und schön vor. Ich weiß nicht, ob sie in dem Moment wirklich so war, weil die Frau, heisst sie in dem Vers, ist reingekommen und hat das Öl über Jesus ausgeleert. Und ich glaube, das war nicht so ein kleiner Sprutz von dem Öl. Oder ein kleiner Tropfen. Man kann ja auch mit ein paar Tröpfchen jemanden salben. Das funktioniert genau gleich. Nein, die Frau hat das ganze Gefäß, den ganzen Inhalt über Jesus ausgeleert. Und Öl, Öl ist klebrig. Natürlich, es hat fein geschmeckt, aber ist klebrig. Zuerst hast du es auf dem Kopf, dann läuft es oben, aufs Hemd oder auf die Kleidung, die Jesus angehat. Dann geht es noch weiter runter auf die Hose. Vielleicht hat Jesus noch ein Glas Wasser trinken und dann ist es noch dort drin getropft. Also, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie es war. Und jetzt ist natürlich dank dieser Frau ziemlich Action in die Geschichte hineingekommen. Und wir lesen weiter im nächsten Vers. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jetzt hat es also Leute an dem Tisch, wo ihr ja auch immer noch hockt, die haben den noch nicht verlassen. Die werden so ein bisschen unwillig und ein bisschen hässig und finden, du liebe Frau, was du da machst, ist einfach eine totale Vergeudung. Man kann doch nicht so viel Öl einfach über den Jesus leeren. Ihnen ist ja eigentlich egal, ob Jesus das jetzt gut oder schlecht findet. Ob sich Jesus ein bisschen nervt, weil er alles Öl in seinen Haaren hat. Oder ob Jesus findet, wow, die macht etwas Gutes an mir. Das ist ihnen wie egal, sondern sie haben den Blick auf das kostbare Öl gerichtet. Ich nehme jetzt wieder mein Parfüm, das auch fast so kostbar ist. Ein bisschen haben die Leute auch recht. In dieser Zeit ist man mit einem Silbergroschen hat man einen ganzen Tag leben. Das heisst, 300 Silbergroschen sind fast ein Jahreseinkommen, wo die Frau über Jesus gelehrt hat. Vielleicht 60'000 Franken. Einfach so, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Vielleicht 60'000 Franken, wo die Frau Jesus über den Kopf gelehrt hat. Schon noch viel. Man hätte auch ein paar Tröpfchen können. Hätte es vermutlich auch da. Aber die Frau hat das auf dem Herz gehabt und sie hat einfach das gemacht, wo vielleicht Gott ihr gesagt hat, wo sie, oder vielleicht hat sie ja gemerkt, das ist der Christus und noch niemand hat ihn gesalbt, das geht ja gar nicht. Ich muss jetzt das noch nachholen. Die Motivation von dieser Frau weiss man nicht so klar. Aber ich finde es schon noch sehr beeindruckend. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie dann Jesus darauf reagiert. Bis jetzt sind ihr immer noch am Tisch gehockt und haben das Ganze einfach ein bisschen beobachtet. Neu vielleicht selber überlegt, ja, wie stehe jetzt ich zu dem? Finde ich es auch einfach eine sinnlose Vergütung? Oder hat jetzt die Frau einfach etwas erkannt, wo wir andere am Tisch bis jetzt noch nicht erkannt haben? Es bleibt immer so ein bisschen offen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, lasst sie, lasst die arme Frau in Ruhe. Noch nach dem Motto, er nimmt sie in Schutz und sagt, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus bringt eine spannende Begründung drin hinein und er unterscheidet. Er unterscheidet von dem, was die Frau da hat, zu dem, was man bei Armen tun kann, wo die Leute, die ja nicht zufrieden waren, das als Argument genommen haben. Und Jesus unterscheidet das. Ich habe euch die beiden Stellen auch markiert auf der Leinwand. Einmal heisst, sagt Jesus, sie hat ein gutes Werk an mir da. Und am anderen Ort heisst es, auf die Armen bezogen, ihnen kann man immer gut zu tun. Und ein bisschen ungeschickt ist da unsere deutsche Sprache, weil es zweimal gut heisst. Wenn man aber auf den Urtext geht, und jetzt fängt es ja spannend zu werden, heisst es, gut, bei gut Werk kommt aus dem Griechischen und steht für Kalos. Und das bedeutet wiederum ein kostbares Werk. Es ist ein edles Werk, ein schönes Werk. Es ist auch ein verschwenderisches Werk, aber im positiven Sinn. Also es ist nicht einfach ein gutes Werk, sondern es ist ein wertvoll kostbares Werk. Und das macht einen ziemlich grossen Unterschied. Wenn man das zweite Gut anschaut, heisst es dort auf Griechisch in. Und in steht für gut. Also, wenn man Armen hilft, dann ist das ein gutes Werk. Das, was die Frau gemacht hat, ist nicht einfach nur ein Gut, sondern es ist ein kostbares Werk. Ein edles Werk. Etwas Einzigartiges, wo Jesus es so viel bedeutet hat. Und ich muss es nochmal betonen. Sie hat Jesus in den Mittelpunkt gestellt von dem Abendessen oder von dem Anlass. Auch wenn wir Weihnachten feiern, kann man sich fragen, wo ist Jesus positioniert? Und sie hat, ich weiß nicht, wie viel Geld das die Frau hat, aber ich kann mir gut vorstellen, sie hat nicht so viel Geld. Sie hat vermutlich gespart, lange Zeit, bis sie so einen Jahreslohn auf der Seite gehabt und gießt das über dem Haupt von Jesus aus. Also für mich schon noch beeindruckend, wie das sie das von sich aus gegeben hat. Und ich glaube, die Motivation von dieser Frau ist keine andere als Liebe. Weil Liebe lässt sich oftmals nicht rechnen. Liebe rechnet nicht, jetzt habe ich so lange für das sparen und jetzt gebe ich dir das und nachher erwarte ich aber so viel auch wieder zurück. Es ist wie ein anderes Motiv. Wenn ich mit meiner Frau einen Eheabend habe, dann tue ich ihr die Zeit nachher nicht in Rechnung stellen. Sie macht das zum Glück auch nicht, weil sie hat den höchsten Stundenlohn, das wäre blöd für mich. Aber Liebe rechnet sich nie, wenn zwei heiraten, sie verbringen so viel Zeit miteinander. Sinnlos manchmal. Aber sie bauen eure Beziehung und sie ist Liebe. Oder wenn man in der Bibel liest, wenn man stille Zeit macht, investiert man in Beziehung mit Gott. Da könnte man auch sagen, es macht keinen Sinn, stille Zeit zu machen. Man könnte auch jeden Tag eine Stunde länger arbeiten. Dadurch hat man ein bisschen mehr Geld und könnte mehr in die Mission gehen. Was ja auch gut wäre. Und es gibt wie eine neue Rechnung, die drin hineinkommt. Und das hat Jesus, finde ich, in diesem Beispiel so gut auseinandergebracht. Die beiden Unterschiede. Ein Zitat sagt, gute Taten geben unserem Leben Sinn. Kostbare Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Gute Taten sind gut und richtig. Und die kostbaren Taten, manchmal auch die verschwenderischen Taten, die geben Glanz. Die machen nochmal etwas Neues. Und ich habe vorne von jemandem ein Geschenk bekommen, wo ich sagen musste, das ist genau das. Das ist für mich so eine kostbare Tat. Und so wird es dann eben praktisch. Es ist nicht einfach, das zu beschreiben, weil es ist immer abhängig von Beziehung. Und es ist, ich glaube, es ist sehr abhängig von Beziehung mit Gott, dass man merken kann, jetzt ist das dran und jetzt ist das andere dran. Und für den Schluss habe ich euch drei Fragen mitgenommen, die ihr eingeladen seid, euch selber mit dem zu befassen. Um euch selber zu fragen, wie ist das denn in meinem Leben? Wie sieht es da aus? Die erste Frage ist, bist du bereit für kostbare Taten? Wie es der Name sagt, es kann dich manchmal etwas kosten. Ich war einmal mit dem Auto unterwegs. Mein ganzer Tag war so durchgeplant, vom Morgen bis am Abend. Und ich hatte keine Zeit. Dann fahre ich mit dem Auto, schaue in den Rückspiegel und sehe, wie hinten dran gerade eine Person mit dem Velo umfliegt. Mein erster Gedanke, nein, ich habe keine Zeit. Und nachher habe ich nochmal geschaut, ja, steht sie wieder auf? Und habe gemerkt, nein, sie steht nicht auf. Habe dann gekehrt und habe mir wie Zeit genommen für diese Person. Ist nicht mega viel Zeit gewesen. Aber für die ist das so wertvoll gewesen, dass sie jemanden gesehen hat, dass ihr jemand geholfen hat, aufzustehen. Und das ist so in meinem Leben ein Moment gewesen. Aber es kostet dich etwas. Manchmal Geld, manchmal Zeit. Es kann dich auch andere Sachen kosten. Darum die Frage, bist du bereit? Die zweite Frage, welches sind kostbare Taten in deinem Leben? Wie ich vorhin das erzählt habe mit dem Velo, das ist eher ein einfaches Beispiel. Welches sind kostbare Taten in eurem Leben? Vielleicht kann man es auch auf Weihnachten beziehen. Welches sind die wirklich kostbaren Momente bei Weihnachten? Was will ich wem geben? Ich meine jetzt nicht nur aufs Geschenk bezogen, sondern auch anders. Und die Band darf gerne schon mal vorkommen. Und ich komme jetzt noch zu meinem dritten und letzten Punkt. Die Frau, habe ich das Gefühl, die hat relativ lang gespart, bis sie das Salböl zusammen hat. Und darum auch meine Frage, für wer möchtest du etwas aufsparen? Vielleicht gibt es einen Mensch in deinem Leben, wo du einfach ein Herz für die Person hast. Ein Mensch, wo du sagst, hey, der Person möchte ich etwas schenken, möchte ich mich verschenken. Für diese Person möchte ich eine kostbare Tat machen. Dann möchte ich euch einladen, macht es, versucht es, nehmt das mit. Und ich glaube, man braucht immer wieder im Leben solche Momente, aber man kann auch nicht immer im Leben kostbare Momente erzeugen. Ich glaube, so viel Kapazität, Ressourcen, Finanzen oder Zeit hat man auch nicht. Und es ist auch gar nicht das Ziel, dass man immer solche Sachen macht. Ich glaube, das Ziel ist, dass man lernt, auf sein Herz und auf Gott zu hören und dass man das macht, was dran ist. Im Epheser gibt es Kapitel 2,10 eine von meinen Lieblingsstellen, was heisst, wir sind Gottes Werk. Er hat uns geschaffen, so wie wir sind. Und er hat uns berufen, in diesen Werk, wo er schon vorbereitet hat, zu wandeln. Wir dürfen die einfach ausführen. Und für mich geht es in die Richtung, dass wir das, was Gott für uns vorbereitet hat, dürfen tun und so ein Segen dürfen sein für andere Menschen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und dann schließe ich zum Abschluss und nachher werden wir ein Lied hören. Genau. Danke dir Gott, dass die Frau so mutig war, dass sie das, was sie hatte, eingetauscht hat zu dem Öl und dass sie grosszügig war, dass sie auch verschwenderisch war und das über Jesus gegossen hat, dass sie ihn zum Christus gesalbt hat. Und ich bitte dich, dass wir lernen von dieser Geschichte, dass wir lernen von dieser Frau, wenn es zur richtigen Zeit dran ist, dass auch wir kostbare Taten tun dürfen. Ich danke dir, dass du uns führst in unserem Leben, dass du uns sagst, wenn wir eine gute Tat machen sollen oder eine kostbare Tat, dass wir den Unterschied spüren dürfen, und dass wir danach leben dürfen. Amen.